Herzlich willkommen zu Mobbing ist kein Kavaliersdelikt von und mit Andrea Domenik. Der Podcast, der Betroffenen Informationen und Handlungstipps rund um Mobbing geben soll. Ob Schule, Arbeit oder Cybermobbing. Hier geht es darum, Experten und Betroffene zu Wort kommen zu lassen und das Thema breitenwirksamer zu machen und somit aus der Nische und aus der Scham zu befreien. Ich freue mich, heute Sonja Rieder im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo Andrea und danke für die Einladung.
Du bist Karriereberaterin und auch Psychotherapeutin. Und in deiner Praxis geht rund um Fragen im beruflichen Kontext, Coaching und natürlich auch sicher um Mobbing. Um diesem Thema widmen wir uns heute.
Genau. Also wenn man längere Zeit Leuten im Berufsleben arbeitet, dann kommt man um das Thema Mobbing ganz einfach nicht herum.
Ich habe einmal nachgeschaut, was die Definition von Mobbing ist. Das ist kontinuierliches Schikanieren von Mitarbeitern und Kollegen über einen längeren Zeitraum. Was sind zum Beispiel so Schikanen?
Also vom Wissen abschneiden, von Informationen abschneiden. Ich muss mich gleich bei den Hörern und Hörerinnen ein bisschen entschuldigen. Da hört man jetzt einen kleinen Hund. Es ist nur so, wenn ich den aussperre, dann kratzt sie erst recht gegen die Tür. Es ist für mich übrigens auch so ein Mittel zur Stressreduktion. Ein Hund, der ist übrigens auch manchmal in den Coachingstunden dabei. Bei Klienten, wo ich das Gefühl habe, das könnte passen oder die, das es gibt auch ein paar, die wollen das gerne und ausdrücklich. Ja, so, jetzt habe ich abgelenkt. Eine Frage war, ja, was kann das sein? Also es hat sehr oft geht es darum, einfach, und das ist ja ganz einfach zu machen, jemandem etwas nicht so zu sagen oder eine Information einfach nur zu verdrehen oder nur Aspekte mitzuteilen. Es kann zum Beispiel Kritik sein zur Arbeit immer wieder. Die könnte sogar sachlich sein, aber wenn das halt systematisch gemacht wird, dass halt ich dann das Gefühl habe, alles, was ich mache, ist irgendwie schlecht. Also gibt es ganz viele Formen.
Jetzt dieses Aussperren zum Beispiel von Informationen, das wird ja wahrscheinlich gar nicht so schnell auffallen, weil am Anfang denken, ja, vergessen oder jeder hat ja viel zu tun oder man sucht andere Erklärungsmöglichkeiten.
Ja, ganz genau. Das ist auch genau das Tückische an dem. Weil vieles sind auch keine so ganz spezifischen Handlungen, sondern eben das könnte ja auch in einem anderen Kontext ganz normal sein. Und deshalb lassen das viele Betroffene auch ziemlich lang schleifen oder denken sich, naja, war halt Zufall oder die Person war irgendwie schlecht drauf. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute sehr, sehr ungern sich selbst als Mobbing-Betroffener sehen möchten. Das will einfach keiner sein. Also Täter unter Anführungszeichen sowieso nicht, aber auch Betroffener oder wenn man sagen möchte Opfer, auch das will eigentlich niemand sein.
Weil es schwach ist, weil man vermeintlich schwach ist und deswegen ausgesucht wurde.
Ja, das glaube ich schon. Es ist so ein bisschen ein Stigma, so auf der Art, du bist so unfähig, dass dir das passiert. Ich glaube schon, dass da so Dynamiken laufen. Deshalb bin ich auch im Coaching eigentlich sehr vorsichtig mit dem Begriff. Mir ist es lieber, mein Coachee kommt selber mit dem Begriff, als dass ich ihn reinbringe.
Ja, da gibt es ja zwei Welten zum Thema. Ja, die betroffen sind, verwenden oft nicht. Dafür gibt es andere, die nicht betroffen sind und die gleich sagen, ja, okay, ich werde gemobbt da.
Ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Das führt auch zu dieser Inflation des Begriffs. Er ist leider relativ abgenutzt und deshalb, das ist ein relativ differenziertes Phänomen, das man auch oft schwer greifen kann. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir heute drüber reden, weil auch wenn ein Begriff irgendwie schon ein bisschen verbraucht ist, das ändert nichts dran, dass das ständig stattfindet. Und das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema und das wird wahrscheinlich noch zunehmen, weil einfach die Situation am Arbeitsmarkt schwierig ist. Und ich habe gerade gestern darüber nachgedacht, in der Vorbereitung auf heute. Es sind eigentlich viele Phänomene, die dazu beitragen. Wir leben einfach in einer Arbeitswelt mit sehr, sehr viel Konkurrenz. Und das hat zum Beispiel meines Erachtens schon auch jetzt mit einer höheren Akademikerquote zu tun. Ich meine, vor 40 Jahren war es so, wenn du studiert hast, ja, war da eigentlich der Aufstieg sicher, wenn du zumindest auch wenn du männlich warst. Und dort bist du dann auch geblieben in der aufgestiegenen Position und die Karriere war eigentlich gebonkt bis zur Pension. Und jetzt ist es so, es gibt einfach wahnsinnig viele auch, die sehr gut ausgebildet sind. Es führt auch zur Verdrängung in Positionen rein, für die man früher nicht akademisch gebildet sein musste. Und es ist ein irrsinniges Geriss um Positionen, wo man irgendwie halbwegs spannend arbeiten kann, wo man auch ein bisschen was gestalten kann und so weiter. Also Da geht es nicht einmal nur darum, aufzusteigen, sondern mir kommt das auch manchmal vor wie so ein Kampf um Jobs, bei denen man denken darf. Ja,
weil natürlich vielerorts im Konzern schon vieles vorgegeben ist auch von oben, wo man jetzt nicht mehr so viel gestalten kann.
Genau, das wollen halt viele.
Ja, und natürlich viele Konzerne rundherum sind und da als sicherer Job wahrgenommen wird, obwohl das ja eigentlich nicht so ist. Aus der Praxis sieht man immer wieder, wie Konzerne mit Restrukturierungen dann abbauen. Denkst du, dass ältere Arbeitnehmer auch besonders betroffen sind von Mobbing?
Ja.
Weil oft ja dieser Kündigungsschutz dazu beiträgt, dass man sagt, okay, den kann ich jetzt nicht kündigen oder es droht Sozialwidrigkeit und ich mobb den jetzt aus, weil wenn ich den ein bisschen mobb, dann wird er schon zustimmen.
Ja, ich meine, da gibt's sogar Studien dazu, die schon einen Zusammenhang zwischen fortgeschrittenem Lebensalter und Mobbinggefahr sehen. Es ist überhaupt überall, wo jemand halt einen besonderen Kündigungsschutz hat, also wo ich rein rechtlich nicht so direkt hin kann und jemanden entfernen kann, wird halt dann zu diesen subtileren Methoden gegriffen.
Jetzt haben wir gesagt, es ist eher subtiler. Kann Mobbing sein, muss nicht Mobbing sein, fällt vielleicht auch gar nicht so auf. Wie lange dauert das in der Praxis, bis die Opfer merken, dass das wirklich kontinuierlich schikaniert werden?
Ja, also meistens würde ich sagen, dauert schon so ein halbes Jahr. Und es ist auch ziemlich die Zeitspanne, wo man sagt, dann ist überhaupt erst der Mobbingbegriff erfüllt. Ja. Mobbing ist eben etwas, wo es darum geht, jemanden systematisch über längere Zeit zu schikanieren. Alles vorher ist allerdings auch nicht egal, es fällt nur halt nicht unter den wissenschaftlichen Mobbingbegriff. Alles, was vorher ist, dafür haben wir nicht so die Worte, aber ich sage schon dazu, dass das oft Formen von psychischer Gewalt sind, von Sabotage, von Kleinmachen, Runtermachen, systematisch alles. Angriffe, Ausboten. Also wenn man da mehr darüber nachdenkt, es gibt unsere Sprache schon viel her. Im Management, da ist ja mittlerweile sowieso eine kriegerische Sprache durchaus angebracht, wo man halt sagt, jemand wird abgeschossen. Das ist sowieso ganz normal mittlerweile, dass das so ausgedrückt wird. Wo ich finde, im Management sollte man eher noch auf das vorbereitet sein. Also ich denke, wer sich auf das einlässt, hat meistens sowieso schon eine gewisse Ochsentour hinter sich und hat sowieso schon irgendwie geschafft, zumindest einmal in eine erste Leitung reinzukommen. Und da wird natürlich umso härter gekämpft. Allerdings sollte man dann eben auch gewappnet sein, beziehungsweise hat auch auf dem Weg nach oben sowieso schon einige Lektionen internalisiert. Ich finde es besonders kritisch, wenn jemand nicht einmal eine Leitung anstrebt. Also das ist ja auch der Fall, wo jemand einfach nur arbeiten will, ja. Und halt seine Arbeit machen möchte und das aber nicht geht, weil er permanent sabotiert wird.
Beschäftigt die Frage des Warums die Opfer besonders? Oder weiß man das immer?
Finde ich, ist schon meine Erfahrung, wo halt dann immer diese Fragen kommen, ja, wie kann man denn so sein? Wie kann ein Mensch so sein?
Und was treibt die Täter abseits von der strukturellen Sachen?
Ja, wie gesagt, es gibt Kollegen, die schon davon ausgehen, dass das, also die das vorwiegend rein gruppendynamisch sehen. Das tue ich nicht. Also ich, aber natürlich ist die Gruppendynamik total wichtig und Mobbing hat es immer gegeben. Also ich sehe es schon, dafür bin ich einfach zu sehr Psychotherapeutin, um da individuell was festmachen zu können. Und ich gehe schon davon aus, dass es halt Menschen sind, die ihren eigenen Selbstwert aufbauen, dadurch, dass sie halt andere runtermachen. Also eigentlich zum Beispiel eine narzisstische Dynamik. Ja. Selbst unsichere Persönlichkeiten eigentlich, auch wenn die selbstsicher auftreten. Selbstsicher auftreten heißt überhaupt nicht im Inneren selbstsicher sein. Das eine ist explizit, das andere ist implizit. Da können Welten dazwischen sein. Und wie selbstsicher jemand ist, kann man zum Beispiel sehen, an dem, ob er es nötig hat, jemanden anderen immer wieder runterzumachen oder.
Das ist natürlich bei Mobbing unter Kollegen auch Führung ein Riesenthema, ja. Man eigentlich sollte die Führungskraft da entsprechend einwirken. Das ist nicht immer so. Oder wie ist das in der Praxis?
Naja, die haben sehr oft Angst, sich die Finger zu verbrennen oder in der Dynamiken reingezogen zu werden, die ihnen dann selbst schaden oder aus denen sie ja gar nicht mehr rauskommen. Weil, ich meine, ich finde das schon sehr spannend, was zum Beispiel die Expertin zum Thema Mobbing, Christa Colloday, schreibt. Deren Bücher kann ich übrigens auch sehr empfehlen zum Thema für alle, die sich da mehr dafür interessieren, dass eben oft erst nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen oder nach Ende der Mobbing-Situation klar ist, wer in welcher Rolle wie intensiv mitgespielt hat. Das heißt, es ist lange Zeit dubios und das macht es tatsächlich für Führungskräfte auch irgendwie schon brisant, dahin zu greifen. Ja, aber trotzdem gehört es gemacht, ja, weil der Arbeitgeber hat ja rechtlich die Fürsorgepflicht. Und der Arbeitgeber ist in dem Fall nun einmal die Teamleitung oder die Führungsperson.
Wenn ich jetzt aus meiner Sicht der Bauchgefühl habe, dass das Mobbing ist, wie gehe ich vor? Soll ich meinen Vorgesetzten ansprechen? Wie gehe ich es an von der Taktik her? Weil man sieht sich natürlich auch ein bisschen in die Nesseln, wenn man das anspricht und die Führungskraft ist zum Beispiel mehr auf der anderen Seite. Oder zumindest könnte das die Angst sein, nicht?
Ja, man muss es aber ansprechen, weil sonst ist es auch für später, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber Sie müssen ja auch darlegen können als Betroffener, dass Sie der anderen Seite überhaupt die Gelegenheit gegeben haben, zu reagieren. Und sowas gehört zum Beispiel mal gleich ganz groß ins Mobbing-Tagebuch. Ja? Führungskraft XY am so und so vielten über die Vorkommnisse informiert. Was war die Reaktion zum Beispiel, ja? Natürlich gibt es Führungskräfte, wo man von vornherein sagt, es hat eh keinen Sinn oder da wird nichts geschehen. Das mag schon sein. Trotzdem aus rechtlichen Gründen und eben auch, um da gut abgesichert zu sein, würde ich es auf jeden Fall tun, unabhängig davon, wie die Person reagiert. Man kann es ja auch vorsichtig formulieren. Ne? Man kann ja auch sagen, also das und das ist geschehen. Ich bin mir in meiner Einschätzung nicht ganz sicher. Für mich spricht einiges dafür, dass das ein Mobbingprozess ist. Ja, so in die Richtung.
Was rätst du Betroffenen? Also Mobbing-Tagebuch, mit dem Vorgesetzten reden. Was wäre noch ein Tipp?
Ja, eventuell auch der Betriebsrat. Je nachdem, da ist halt schon die Frage auch, wie ist das Vertrauensverhältnis. Aber auch da wiederum hat das da schon eine gewisse rechtliche Relevanz, sozusagen, ob viel versucht worden ist und auch wieder das Mobbing-Tagebuch gut und stichhaltig zu füllen, ja, mit Maßnahmen einfach. Und das alles spielt schon eine Rolle. Und dann kann man natürlich auch im Team probieren und da ist halt der Trick, eher unter vier Augen was zu probieren, ja, wenn das noch geht, weil dann eben der Gruppendruck nicht da ist. Mobbing ist ja ein Gruppenphänomen und man weiß aus der Sozialpsychologie, dass sich Menschen in der Gruppe oft ganz anders verhalten und auch andere Meinungen vertreten, als wenn sie allein sind unter vier Augen. Und das kann man ausnutzen.
Und wie soll ich mit dem Mobber umgehen? Weil es ist ja die Frage, wenn ich dann, so wenn so ein Gefecht entsteht, bin ich ja mitten im Thema drinnen und das schaukelt sich auf. Und wie du sagst, manchmal wird man selber dann zum Täter, indem man dann mitten im Prozess drinnen ist.
Ja.
Wie schütze ich mich am besten?
Also das kommt sehr auf die individuelle Dynamik an. Aber ich habe zum Beispiel momentan einen Fall mit einer Klientin, wo es meiner Meinung nach wirklich daran scheitert, dass die Führungskraft gar nicht eingreift. Also die führt auch sonst nicht. Die ist einfach nur formal, sitzt die halt in der Position, aber ist quasi überhaupt nicht präsent. Und da wird es wahrscheinlich nur entweder mit Unterwerfung gehen unter die mobbende Person oder ausscheiden. Ich sehe da wirklich keinen Ansatz, wie das gehen wird, weil die mobbende Person quasi die inhaltliche Arbeit vorgeben kann, weil die Vorgesetzte eben nicht aktiv ist. Also sie kann sie im Prinzip auch abschneiden und sie hat sonst keinen Schutz.
Das hat für Leute, die vielleicht nicht so gut am Arbeitsmarkt aufgestellt sind oder gerade jetzt mit Covid-19 auch Sorge haben, was anders zu finden, die müssten sie dann quasi mehr oder weniger unterwerfen, um da mehr Ruhe zu haben.
Ja, also Unterwerfung ist nicht in jedem Fall möglich und dienlich. In dem Fall, glaube ich, wäre es tatsächlich möglich, weil ich verstehe auch vollkommen, wenn man das nicht will. Ja, es gibt Situationen, wo es jemand so selbstherrlich ist, eine mobbende Person. Und ja, ich meine, in dem Fall ist es so, dass es auch eine Person ist, wo man weiß, auch die ist auch privat überall zerstritten und einfach ganz schwierig, dass man auch weiß, das ist tatsächlich, hat auch was mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur zu tun. Dann kann das ein Ausweg sein, weil dann ist Ruhe, ja. Aber wo es verständlich ist, dass noch nicht jeder gehen will.
Es gibt ja drei verschiedene Arten von Mobbing, also ganz speziell Mobbing zwischen Kollegen, dann Vorgesetzte mobben Mitarbeiter, also Bossing, und dann das Staffing, wo Mitarbeiter den Vorgesetzten mobben. Wie würdest du die Verteilung sehen?
Ja, ich meine, das ist relativ einfach. Das Stuffing ist einfach selten. Selten. Aber es gibt schon, aber.
Aber wahrscheinlich auch mehr Dunkelziffer, dass sie wirklich dort
Ja.
mehr traut zu sagen,
Ja,
ich
genau.
bin betroffen, oder?
Ja. Also, das ist genau. Das ist es sicher, das ist noch einmal schambesetzter, dass mir das als Führungskraft passiert, wo ich doch eigentlich ja, die leiten und führen sollte. Und andererseits, glaube ich, ist es Stuffing, das kann meiner Meinung nach leicht vorkommen, wenn das sehr eingespielte Teams sind und da eine relativ junge oder neue Führungskraft noch dazu vielleicht von außerhalb des Unternehmens kommt. Also so jemanden kann ich schon, wenn ich da als Team mich schön organisiere, kann ich die gut abgleiten lassen. Ja, wenn die nicht ganz stark ist. Und vor allem ist es auch immer wieder die Frage, was hat die Führungskraft für einen Rückhalt von oben? Wenn die den nicht hat, ist es
Ja,
schwierig.
das ist in den Sandwich-Positionen oft so das Thema, nicht?
Ja. Noch dazu, zum Beispiel auch in Berufsfeldern, wo Mitarbeiter Kündigungsschutz haben. Also ich kenne Fälle, wo eine Führungskraft gesagt wird von Mitarbeitern, na sicher nicht. Da wird was angeschafft und das ist sicher nicht, weil das haben wir nie so gemacht. Und ich meine, das wird vielleicht einmal gesagt und nicht wiederholt, weil es dann doch ein bisschen kritisch ist, aber kann ja auch indirekt so mitgeteilt werden oder einfach die verdeckte Arbeitsverweigerung ist alles möglich. Gibt viele Möglichkeiten.
Ja, das Gefährliche ist, glaube ich, diese Subtile, dass man das
Ja.
schwer greifen kann, dass man auch wahrscheinlich an sich selber zweifelt und sie denkt, ja, vielleicht ist das eh normal, oder?
Genau. Oder dass eben jemand ganz schnell irgendwas macht, so dass es dann schon geschehen ist und man steht dann vor vollendeten Tatsachen. Ja, wo soll man dann noch Staub aufwirbeln? Ja? Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde, du formulierst es gut. Es ist subtiler, viel, viel gefährlicher, weil man es auch nicht zugleich erkennt und man kann es nicht so festmachen.
Manchmal ja gar nicht so beweisen, weil, okay, ich habe jetzt eine Mail geschickt, ich habe die vergessen einzukopieren. Ach, es gibt halt keinen Mailverteiler oder ich habe die vergessen oder so. Und,
Ja,
ja.
der Klassiker.
Oder wie die Frau Stanecker erklärt hat, du bist ja noch nicht so lange da. Ich habe jetzt da 5 Krapfen für 6 Leute mitgebracht, du leider kann.
Ja.
Du hast die rechtliche Seite auch schon angesprochen. Was kann man rechtlich tun?
Naja, es ist halt meistens ist ja das erst eine Frage im Nachhinein, weil während eines aufrechten Dienstes dieses Kämpfen ist nicht so leicht. Naja, man kann schon schauen, ob man, aber da muss man halt wirklich die Verletzung dieser Fürsorgepflicht nachweisen können. Schauen, ob sozusagen was über Schadenersatz zum Beispiel geht. Da muss man sich dann sowieso beraten lassen. Aber das Wichtigste ist, die Hausaufgaben währenddessen zu machen, gute Notizen zu haben, Aktenvermerke. Man denkt vielleicht, das juristische Laie, das ist ja alles wurscht, weil das habe ich selber aufgeschrieben, aber das stimmt nicht. Es ist Datum, Uhrzeit, beteiligte Personen, wenn das über einen gewissen Zeitraum gemacht wird, hat das sehr wohl einen beweistechnischen Wert.
Ja, weil man kann sich ja nachher nicht mehr so genau erinnern.
Genau.
Wenn man es heute draufschreibt, also wenn das die Wochen passiert, dann weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, ist der Dienstag oder Mittwoch und was war genau der Wortlaut, ja. Je zeitnaher, desto besser das auch aufzuschreiben.
Ja, und es ist natürlich dann auch, je eher ich da zum Beispiel die Aussage von jemandem festhalte, wenn halt jemand in den Zeugenstand gerufen wird, ist er an und für sich verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und es ist auch strafrechtlich relevant, die Unwahrheit zu sagen. Also da zieht sich's dann schon zusammen.
Ja, aus den Fällen, die du kennst und die vielleicht das Unternehmen gewechselt haben, waren die dann kein Mobbing-Opfer mehr woanders oder zieht sich das fort, wenn man ein bisschen in der Opferrolle dann schon drinnen ist und ein leichteres Opfer in Zukunft ist?
Also ich habe keinen Fall jetzt noch gehabt, wo dann woanders wieder gleich eine Mobbing-Situation entstanden wäre.
Also sehr oft wahrscheinlich auch strukturelle Probleme.
Ja. Aber du sprichst da einen total wichtigen Punkt an, die Sorge, bah, ich bin jetzt da vielleicht vom Mobbing betroffen, ja, vielleicht liegt's an mir und vielleicht wird's mir woanders wieder passieren. Ja. Aber also die Chance, dass genau sowas wieder passiert, halte ich nicht für so groß, weil man wenn man so einen Prozess gut verarbeitet, sehr gutes Gespür dafür entwickelt und viel schneller Alarmsignale erkennt. Und deshalb ist die Chance, dass er sich woanders wieder so komisch aufschaukelt, da würde der Organismus oft, also wirklich wie beim Tier, das einfach einen bestimmten Instinkt sehr gut mitbringt, hat man das sozusagen dann einen Mobbing-Instinkt, der einen auch schützt, wo man schneller merkt, was los ist.
Wie würdest du sagen, verarbeitet man das Ganze gut?
sagen wir so, aus psychologischer Sicht ist sehr die Frage, ob es zu einer Traumatisierung gekommen ist dadurch oder nicht. Traumatisierung heißt in dem Fall, dass das für den Organismus und die Psyche so intensiv war, dass sie es von selbst nicht mehr verarbeiten kann. Das ist da was stecken bleibt, weil an und für sich haben wir ganz gute Selbstheilungskräfte. Aber man weiß auch aus der Psychotraumatologie, dass man-made Trauma, also alles, was durch Menschen verursacht wird, generell schwieriger zu verarbeiten ist als zum Beispiel eine Naturkatastrophe, weil das ist höhere Gewalt. Ja. Mobbing ist nicht höhere Gewalt. Mobbing ist von Menschen in die Welt gesetzt. Trotzdem ist es nicht so, dass jetzt jemand dauerhaft davon traumatisiert sein muss. Traumatisierung würde man dadurch merken, dass zum Beispiel Schlafstörungen auftreten, die nicht aufhören, Flashbacks, also immer wieder so Intrusionen, dass so Bilder plötzlich kommen untertags und dass das auch, ja, würde ich mal sagen, über Tage und Wochen nicht aufhört. Dann würde ich ehrlich gesagt mir schon einen psychologischen Beistand holen. Das ist auch wirklich sinnvoll, damit sich's nicht chronifiziert. Das ist eine ganz eigene Rubrik, wenn das sozusagen eine Traumatisierung ist. Wenn er keine Traumatisierung ist, sondern einfach nur halt ein harter Knochen, dann helfen wahrscheinlich auch Gespräche, hilft sich Gutes tun, eine Zeit lang sehr gut auf sich schauen, in die Natur gehen. Also die Natur hat unglaubliche Heilkräfte, eine Meditationstechnik. Meditation enthält oft so Elemente auch, wo man irgendwie so weniger gegen die Realität ankämpfen beginnt. Einfach auch Dinge tun, die man gern macht. Wenn jemand gern strickt oder jemand gern sportelt, ja, dann go for it. Ja. Meistens braucht es nach sowas ein bisschen eine Pause. Also sofort wieder in einen neuen Job reingehen, wo ich dann mich volle Bulle beweisen muss. Die ersten Wochen und Monate sind ja in einem neuen Job meistens besonders anstrengend. Das geht dann oft nicht.
Gibt es zum Schluss etwas, was du noch gern mitgeben würdest, was du noch gern sagen würdest zu dem Thema?
Ja, wer immer da jetzt zuhört und sich vielleicht fragt, passiert das mir gerade oder bin ich im Begriff, das jemand anderen anzutun? Einfach so zur Information, dass das etwas ist, ein Prozess, der einen Menschen wirklich brechen kann. Also wenn man überlegt, ob man da beteiligt ist oder nicht, da kann man ja doch ein Vier-Augen-Gespräch zum Beispiel suchen zur Person und zu schauen, ob man nicht doch irgendwie Kontakt aufbauen kann. Man muss sich da nicht jetzt gleich einmal komplett gegen die Gruppe stellen. Das ist vielen viel zu gefährlich. Das trauen sie sich nicht. Aber man kann mit kleinen Zeichen auch was tun. Selber gemobbt wird, rate ich sehr dazu, die eigenen Empfindungen ernst zu nehmen. Also die Fälle, die bei mir waren, da hat das immer gestimmt, was die Person gedacht hat, was in der Luft liegt. Es war sogar, also an einem Fall kann ich mich erinnern, das hat ja nur gestimmt, sondern es ist von der Realität noch weit übertroffen worden. Also es sind dann beim Ausscheiden hinterrucks noch solche Dinge rausgekommen, die so unglaublich waren, dass die dann auch sehr bestätigt war. Ah ja, das habe ich ja ganz richtig empfunden. Also, dass man sich da selber vertraut, da ist man nicht deshalb gleich paranoid oder dass man den anderen, es gibt da so einen Diskurs, der irgendwie so alle, die nicht auf ständige Happiness in der Arbeit aussehen, wo man dann sagt, ja, die haben ein negatives Menschenbild. Nein, man muss kein negatives Menschenbild haben. Es ist gut, ein realistisches Menschenbild zu haben in der Arbeit. Menschen sind nicht nur gut. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, das so zu sehen. Und es gibt halt auch Situationen, die nicht gerade das Schönste aus uns herausholen. Auch das ist nur nochmal die Realität. Ja? Also manche werden, kommt man vor, auch so, wenn in der Familie immer alles so ganz heil war und es gab keine Konflikte und so, da ist man natürlich dann schlecht gerüstet für die Arbeitswelt.
Konflikte sind sowieso ein Thema generell.
Ja.
Konfliktscheu haben wir Österreicher schon ein bisschen oft. Ja, und das muss man dann später dann dazu lernen. Es lohnt sich.
Ja, schon. Weil, finde ich auch, dass es sehr oft, also manche Leute glauben immer noch, dass wenn sie zum Beispiel angegriffen werden, dass sie das einfach ignorieren können. Das gibt Fälle, da kann man es auch ignorieren. Es gibt aber andere Fälle, wo das total gefährlich ist, da nicht irgendwie das zu beantworten. Und das ist etwas, auf das viele da nicht einsteigen wollen. Und das kann zum Beispiel auch so eine Anfangssituation von Mobbing sein. Ja, weil jemand wird eben irgendwie komisch angegangen und erwidert aber nichts, weil er oder sie glaubt, ja, dann der Angreifer wird eh von selber irgendwie austrocknen. Das ist aber oft nicht so. Und der Angreifer lernt aber, aha, da kommt nichts zurück, ich kann weitermachen.
Ja, und dann immer stärker und immer mehr, ne?
Ja, und dann ist es aber oft so stark, dass man tatsächlich nicht mehr weiß, wie man das beantworten soll.
Wir wünschen auf jeden Fall allen, die betroffen sind, dass sie entsprechende Hilfe bekommen oder aus dem System rauskommen.
Genau. Keine Scheu haben, sich Hilfe zu suchen.
Das sind schöne Schlussworte, liebe Sonja. Vielen Dank dass du uns mehr über deine Mobbingpraxis und auch ein bisschen Grundwissen dazu vermittelt hast.
Sehr gerne. Danke, Andrea, dass du das Thema auch da in deinem Podcast erlaubst und ihm einen Platz einräumst. Finde ich ganz wichtig.
Ja, ich finde es auch sehr wichtig, da ich das Gefühl habe, dass das noch immer sehr in der Schamecke gefangen ist, obwohl sehr viele betroffen sind. Und dadurch das ein bisschen mehr sichtbar machen, weil über alles, was man redet oder generell mehr breitenwirksam geredet wird, ist die Chance auch, dass die Leute sich öffnen zu dem Thema.
Ja, gut.
Danke, liebe Sonja.
Danke.
Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Sonja Rieder bedanken, dass sie ihre Gedanken auch aus psychotherapeutischer Sicht zum Thema Mobbing geteilt hat. Besonders mitgenommen habe ich mir nochmal, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte. Alles Liebe, Andrea.